Nach den zwei Tagen brach Jesus von Sychar nach Galiläa auf. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Als er nun nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläer freundlich auf. Sie hatten alles miterlebt, was er während des Passafests in Jerusalem getan hatte, denn sie waren auch dort gewesen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank in Kapernaum. Der Beamte hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Da ging er zu ihm und bat, komm nach Kapernaum und mache meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte erwiderte, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm, geh ruhig nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte, und ging. Unterwegs kamen ihm schon seine Diener entgegen. Sie riefen, dein Kind lebt. Der Mann erkundigte sich, seit wann es dem Jungen besser ging. Sie berichteten ihm, gestern um die siebte Stunde hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, das war genau zu der Stunde, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Das war bereits das zweite Zeichen, das Jesus vollbrachte. Es geschah, als er von Judäa nach Galiläa zurückkam. Volker, das zweite Zeichen.
Ja.
Worauf deutet das hin? Lass uns drüber sprechen.
Ja, bevor wir hineinspringen, möchte ich noch mal auf den Anfang und wie ich jetzt zum ersten Mal so richtig gemerkt habe, auch auf den letzten Teil verweisen. Am Anfang war sehr verschachtelt davon die Rede, wo Jesus überall langgegangen ist. Also es startete in Kana, das war ja das erste Zeichen. Dann geht er nach Jerusalem.
Da waren irgendwelche Festlichkeiten.
Ja, und da haben wir dann gehört, dass da auch einiges passiert ist. Und da waren auch andere Festpilger aus Galiläa, die haben das mitgekriegt. Wir haben davon nichts mitgekriegt, denn es wird uns nicht erzählt. Und von da aus, von Jerusalem, geht er wieder nördlich durch Samarien durch, in den Ort Sychar. Mhm. Und da ist die Geschichte mit der Heilung am, Quatschheilung, Frau am Jakobsbrunnen. Das ist aber gar kein Zeichen, sondern das wird übersprungen. Und von da aus geht er dann noch weiter nördlich nach Galiläa, ist dann wieder in der Ecke von Kana. Und genau das wird uns am Schluss auch nochmal erzählt. Und da frage ich mich schon, warum diese umständlichen geografischen Angaben?
Ja, wir haben versucht rauszufinden oder so ein bisschen nachzugucken, was war jetzt da die Route, aber das hat uns irgendwie auch nicht so richtig weitergebracht.
Nee, es gibt zwar den Jesus Trail, das ist ein Wanderweg für die, die gerne pilgern. Da kann man dann von Kana nach Kapernaum mit 36 Kilometern eine kräftige Tagestour hinlegen. Aber das klären wir, wenn wir eine Israel-Freizeit mal planen. Was tatsächlich von großer Bedeutung ist, und das hat mich sehr berührt, Jesus ist natürlich vorösterlich unterwegs. Karfreitag liegt noch vor ihm. Wir haben Karfreitag hinter uns. Wir leben nachösterlich. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Text uns dahin führen möchte, zu glauben, dass Christus heute bei uns genauso unterwegs ist wie damals. Also ich meine, der Johannes will uns nicht nur erzählen, was Jesus damals gemacht hat, wo er langgegangen ist, sondern er erzählt dieses Evangelium vom Wort Gottes, damit jedes Mal, wenn dieses Wort erzählt wird, das Wunder geschieht, dass wir Christus begegnen. Also ich glaube, dass Jesus tatsächlich in unseren Alltag eintauchen will. Und das ist vor der ganzen Geschichte, um die es dann nachher geht, für mich erstmal etwas sehr, sehr Zentrales, was mich total hat aufatmen lassen, dass ich nicht in einen Bibeltext hineinfinden muss, sondern dass es darum geht, ich sitze und höre diese Geschichte und darf darauf hoffen, dass Christus in meine Lebensgeschichte hineinkommt. Das begeistert mich. Christus, der, wie du am Anfang gesagt hast, ohne Grenzen für Zeit und Raum ist, tatsächlich zu mir kommen will. Und da merke ich jedes Mal, eigentlich habe ich das auch irgendwie schon vorher gewusst, aber ich stelle fest, ich erlebe das nicht immer so und manchmal glaube ich das auch nicht immer so. Und deswegen möchte ich zur Ruhe kommen, durchatmen, also nicht nur gespannt auf einen Text achten und lesen, sondern wirklich warten, meistens auch mit zu und Augen, bis Christus dann tatsächlich bei mir ist. So wie Hans-Dieter Hüsch das mal erzählt hat, ich ging am Niederrhein in eine Kneipe, trank mein Bier, kam Gott rein, setzte sich neben mir und trank auch eins. Also das ist in schöner Sprache formuliert, was Gott tatsächlich in Christus, glaube ich, heute durch diesen Text auch noch bewegen will. Deswegen mein erster Punkt, Christus, der durch die Erzählung auch bei uns ist, bei uns auftauchen will. Das ist das grundlegende Geschenk. Und ich hoffe sehr, dass ihr dabei seid, dieses Geschenk zu empfangen und dass euer Herz anfängt, sich auf den jetzt gegenwärtigen Christus einzulassen.
Ja, da hast du mir jetzt ein bisschen vorgegriffen, Volker, weil du so viel geredet hast.
Ja, das hatten wir befürchtet wohl.
Aber ist nicht schlimm. Ich fange einfach mit dem nächsten Pünktchen an. Also wir sprechen jetzt ja hier vom Christus, wie gesagt, der Nachösterliche.
Ja.
Und dann kommt da dieser königliche Beamte.
Ja.
Zu ihm. Dessen Kind liegt im Sterben. Wir wissen nicht so genau, was zu dem Zeitpunkt.
Nein.
Ist gar nicht der Kern der Geschichte für uns. Nee. Ne? Und da macht sich also dieser königliche Beamte, der ist richtig belastet, sein Kind liegt im Sterben, bricht auf, hat von Jesus gehört, ist wahrscheinlich Jude gewesen selbst, also war königlicher Beamte für Herodes Antipas.
Antipas. Antipas?
Antipas, der Tetrarch?
Ja, genau.
Ist Antipas. Nicht so wichtig, also aber wichtig ist, er war Jude und er hat schon von Jesus gehört und kommt also dann dahin und sagt, Herr, komm zu mir nach Hause, nach Kapernaum, mein Sohn liegt im Sterben.
Ja, und das ist etwas Besonderes, also ein königlicher Beamter, der heißt im Text ganz einfach der Königliche. Der Königliche. Ich stelle mir da so einen Beamten der mittleren Schiene vor, der dann mal einen Königlichen macht, ganz stolz. Und eigentlich würde ich erwarten, dass der Jesus kommen lässt, weil er der Königliche ist.
Oder wen schickt, also der hat ja Sklaven.
Genau, Sklaven und lässt ihn dann zu sich kommen. Aber in dieser Erzählung macht dieser Königliche sich auf den Weg und geht zu einem anderen hin. Und dann ahne ich schon, wenn es Jesus ist, dann will diese Erzählung mir auch deutlich machen, Jesus ist der eigentliche König.
Ja, der spricht ihn ja mit Herr an, ne? So wird er sonst mit seinem Chef geredet haben.
Genau, ja.
Ja.
Und dann reagiert Jesus ja auf die Bitte.
Ja.
Und wir kennen alle Situationen aus den Evangelien, wenn kranke Menschen zu Jesus kommen, kann richtig was passieren. Also, da gibt es Heilungen dadurch, dass Jesus machtvolle Worte spricht und Krankheitsgeistern befiehlt auszufahren. Oder
hier Motsche,
ein bisschen Spucke, mit Spucke und so Schmiere. Also es
passiert was.
Es passiert richtig was. Genau. Und hier in dieser Geschichte, da sagt Jesus einfach nur, geh heim. Also
das ist ja auch schon fast ein bisschen
nüchtern.
Also aber er sagt ja dann zum Glück noch, dein Sohn lebt.
Ja, die Basisbibel friemelt da ein Geh ruhig heim dazwischen. Das klingt dann schöner, aber eigentlich ist Jesus wahrscheinlich wohl viel schroffer gewesen. Er sagt, geh heim, dein Sohn lebt. Da muss man schon einen Sprung machen, um dann zu merken, ja, Jesus hat durch diesen Satz den irgendwie vielleicht geheilt. Auf jeden Fall wird nochmal deutlich, worauf Johannes ja in seinem Evangelium von Anfang an Wert legt, Jesus ist das Wort und deswegen spricht er. Und wenn er Worte spricht, dann wirken die sogar an den Menschen, die ihn gar nicht sehen. Also das ist ja eine Fernheilung.
Ja, 36 Kilometer.
36
ungefähr.
Kilometer. Ja. Also sehr, sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Und diese Heilungsgeschichte ist ein Hinweiszeichen darauf, dass wir diesen Christus kennenlernen. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ich bin der Ansicht, der Königliche, der kommt zweimal zum Glauben. Also zunächst heißt es, als Jesus ihm sagt, geh heim, dein Sohn lebt, er hat Vertrauen zu den Worten Jesu. Also man kann auch mit Glauben antworten, da glaubte der Mann dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte. Und dann geht er ja Richtung zu Hause. Dann kommen seine Sklaven ihm entgegen und sagen, hey, dein Sohn lebt. Und dann kommt die Geschichte, zu welcher Uhrzeit so und so. Und als sie das geklärt haben, dann heißt es wieder, er kam zum Glauben. Und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Aber er kam zunächst erstmal zum Glauben. Und das ist genau die Formulierung, die wir ja bis heute nutzen, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen.
Ja, aber ich zähle anders, Volker. Ich zähle dreifachen Glauben.
Da bin ich aber gespannt.
Also, weil zum einen, als er sich auf den Weg macht, hat dieser Königliche schon von Jesus gehört und hat so einen Vorschussvertrauen, dass wenn er mit seinem Anliegen, mit seiner Belastung zu ihm kommt, dass da schon was passieren kann. Das würde ich als ersten Vorschussglauben nennen.
Vorschussglauben.
Und dann glaubt er dem Wort.
Ja.
Da sind wir uns ja einig. Und beim dritten finde ich richtig spannend, weil er hat noch gar nicht gesehen, dass sein Sohn lebt. Er hat sein Kind noch nicht wieder im Arm gehabt, sondern er glaubt seinen Sklaven, die ihm entgegenkommen und sagen, dein Sohn lebt. Und das reicht ihm schon, also auch das Wort der Sklaven reicht ihm dann, um zum Glauben an Jesus zu kommen.
Ja.
Also das finde ich auch nochmal prägnant.
Ja, das ist sehr besonders. Und während wir erinnern uns bei der Geschichte zur Hochzeit in Kana, da kommen die Sklaven, die das irgendwie so miterleben, nicht zum Glauben. Sie erleben etwas Wunderhaftes, kommen aber nicht zum Glauben. Und hier kommen alle, die das irgendwie mitkriegen, zum Glauben an Jesus, dass er eine besondere Person ist. Er ist nicht nur einfach ein Heiler, sondern er ist der Christus. Er ist derjenige, der von Gott kommt und eine besondere Nähe zu Gott vermittelt und deswegen in einer ganz, ganz einzigartigen Bedeutung für uns ist, was sich später erst durch Karfreitag und Ostern so richtig erhellen lässt. Ja.
Ja, und dann, was mir noch aufgefallen ist, wir lernen diesen Königlichen anhand seiner Berufsbezeichnung kennen.
Ja, ohne Namen.
Ohne Namen.
Ohne Namen.
Dann steht da irgendwann Mann, aber da haben wir schon,
ja,
da hast du dir
Vers
was notiert,
50,
ne?
Vers 50 heißt es, der Mann glaubte dem Wort.
Aber da steht ja eigentlich gar nicht Mann, sondern Mensch. Da können wir schon spüren, das bezieht sich nicht nur auf Männer, sondern das ist was Universelles. Das gilt für uns alle, auch heute noch.
Ja, das ist eine bewusste Tür, die Gott uns schenkt in diesem Wort, damit wir hineinfinden in diesen Text. Der Mensch glaubte dem Wort. Weil hier von Menschen die Rede ist, werden auch wir eingeladen, den Worten des Christus, der ja auch bei uns gegenwärtig ist, zu vertrauen, was er uns sagt. Das finde ich ganz fantastisch. Also dieser Text ist so lebendig, so kraftvoll, dass er tatsächlich in unsere Zeit hineinspricht. Ja, genau.
Ja, und dann verändert sich ja nochmal, weil als die Sklaven ihm entgegenkommen, kommt der Vater zum Glauben.
Ja, das ist die dritte Bezeichnung. Eine, erstmal der Königliche, der Mensch, da wird's ganz weit.
Ja.
Und dann wird's durch den Vater wieder sehr eng.
Sehr persönlich.
Sehr persönlich. Es ist ein Beziehungswort. Genau.
Und spannend ist ja auch, dass das mit diesem dreifachen Glauben, der sich entwickelt,
auch korrespondieren könnte.
Auch noch korrespondiert.
Genau. Wobei bei dem Stichwort Vater mir dann eben auch auffällt, ich bin auch Vater.
Ja, ich nicht.
Nein. Tata.
Aber ich habe einen. Ich habe einen.
Okay, du hast.
Deswegen habe ich da,
da
ja
bin
auch
ich aber
eine
froh.
Persönliche Beziehung zu.
Nein, was ich sagen will, es gibt... Das gehört mit zu den ersten dramatischen Erfahrungen, finde ich, wenn man Kinder hat. Ich als Vater, als die klein waren und krank wurden, ich stand dem immer absolut hilflos gegenüber. Ich hatte immer das Gefühl, Ute hat irgendwie intuitiv oder über ihre Mutter viel mehr Ahnung, was man bei Krankheit, bei Fieber und tralala so alles macht. Und sie ist auch immer cool geblieben, während ich... glaube ich, ständig, wenn wir das in der Nähe gehabt hätten, zur Notaufnahme irgendwo ins Krankenhaus gefahren wären. Also ich hätte jedes Mal Panik gekriegt. Ey. Und deswegen,
aber hatte dieser Vater wahrscheinlich auch.
Der hatte auch Panik.
36 Kilometer bergauf
genau,
läuft.
Genau. Und deswegen ist für mich diese Heilungsgeschichte auch eine Heilung der Beziehung. Also der Vater bekommt seinen Sohn, ich sag mal, geschenkt wieder. Der Sohn bekommt seinen Vater. Die beiden werden totale Erleichterung gespürt haben. Das ist fantastisch. Und gut, ich denke, die Mutter wird das auch erlebt haben und vielleicht die Schwestern, die er hatte, auch. Ja. Ja, das war der vierte Punkt.
Ja.
Bleibt der letzte. Der letzte Punkt. Ich bin...
Den hatten wir angerissen.
Ja, am Anfang schon, als Jesus in Vers 50 ihm sagte, geh heim. Und ich liebe eigentlich diese Jesus-Geschichten auch mit Heilungen und Wundern, weil sie in den anderen Evangelien oft zu einer Nachfolgegeschichte werden. Also für mich ist Nachfolge ein ganz wichtiges Wort. Und wenn Jesus andere Menschen in die Nachfolge ruft, dann erreicht mich das, dann motiviert mich das, dann werde ich eingeladen, ihm hinterherzugehen. Da ist Bewegung, Dynamik, Weggemeinschaft. Boah, ihr kennt das alles. Das sind meine Lieblingsworte. Und an dieser Stelle sagt er eben nicht zu diesem Königlichen, komm mit, folge mir nach, sondern geh nach Hause.
Aber ist ja eigentlich auch eine Form der Beziehungsheilung, wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Königliche, dieser Mensch, dieser Vater nicht dazu aufgefordert wird, seinen gerade genesenen Sohn mit seiner Familie zu Hause zu lassen, sondern wieder in seine Familie zurückkehrt. Aber da ist, wo Familie ist, ist Alltag. Und Alltag, naja, der ist halt da.
Ja, und das finde ich dann, das lerne ich, das ist was ganz Zentrales, der Glaube, zu dem der Königliche kommt, der Glaube an Christus, an Jesus, der führt auch zur Nachfolge, aber seine Nachfolge, die ähnelt viel mehr meiner Nachfolge, denn ich kann Jesus ja auch nicht mehr hinterhergehen und er geht ihm auch nicht hinterher, sondern er geht nach Hause.
Mit seinem neuen Glauben.
Genau. Und ich bin auch mit meinem Glauben zu Hause. Und ihr alle auch. Heute Mittag und morgen im Alltag, da sind wir zu Hause. Da haben wir alle dann auch das Wort von Jesus gehört, geh heim und geh am Montagmorgen dann auch für Arbeit, in eine Schule. Ja, und wenn du Rentner bist, musst du Montagmorgen wahrscheinlich einkaufen, irgendwas Wichtiges machen, Zimmer aufräumen. Zeitung lesen,
Staubsaugerroboter anstellen.
Irgendwas Wichtiges. Auf jeden Fall irgendwas zu Hause machen. Und also ich liebe dieses Wort nicht so sehr, ich bin eher unterwegs, ne? Aber durch diese Geschichte, du siehst es, ich habe es mir doch angestrichen, geh nach Hause. Ja.
Ja. Aber er schickt uns ja auch. Das ist ja auch irgendwie, kann man ja auch so ein bisschen als Ermutigung auffordern, dass wir nämlich durch den nachösterlichen Jesus nicht alleine in unseren Alltag zurückkehren, sondern wir ihn mitnehmen können durch den Geist. Und er uns auch beisteht, weil dann sind wir zwar von einer Sache erleichtert für einen Moment oder einen längeren Moment, aber es kommt ja doch das Nächste um die Ecke, was wieder schwer wird, was belastet, was für Anspannung sorgt.
Ja, wahrscheinlich wird der Sohn nochmal krank werden.
Wahrscheinlich, ne? Also, oder eine Tochter,
ja.
Oder ein anderer Sohn, oder und die Frau.
Ja.
Es ist ein Kreislauf. Aber wir sind nicht alleine darin. Das
ist ja der Punkt vom ganz am Anfang.
Ja.
Christus ist an unserer Seite.
Auch hier haben wir einen Kreislauf gebastelt, Volker, was mir dann jetzt erst so richtig bewusst wird.
Gut. Ich danke dir.
Du darfst dich setzen. Diese Geschichte von diesem Menschen, der sich mit seinem Anliegen auf den Weg zu Jesus macht, bergauf gestresst und belastet, lädt uns ein, auch selber auf den Weg zum Christus, zu Jesus, zum nachösterlichen Jesus aufzubrechen. Hinten am Theseekreuz könnt ihr ganz physisch auch tatsächlich aufbrechen und eine Kerze anzünden für das, was euch belastet, und es so vor Jesus bringen. Und mit Blick darauf, dass uns Jesus dann auch wieder in den Alltag zurückschickt und zurückentlässt, gibt es hier vorne eine zweite Station, hier in dieser Schale. Da sind Satzzeichen drin. Und zwar ist es ein kleines Semikolon. Das Semikolon benutze ich leider sehr selten in meinem Alltag, wenn ich schreibe. Ich benutze lieber den Gedankenstrich, weil für den gibt es sehr wenig Regeln. Aber von der Bedeutung her ist mir das Semikolon das Liebste, weil es ist kein Punkt und es ist kein Komma, sondern es ist beides. Es ist ein kleines Ende, ein sanftes Ende, und es zeigt an, es geht danach weiter. Und das habe ich mir als Symbol überlegt, was ihr mit nach Hause nehmen könnt, dass es weitergeht, und zwar mit Jesus mit dabei. Das ist nicht das Ende. Und ich möchte diese Reaktionszeit gerne starten oder einführen mit einem kleinen Gedicht, was dann auch noch nachklingen kann bei euch. Es ist von Lothar Zenetti und fasst diesen Gedanken, dass Jesus mit uns ist, aber wir manchmal im Alltagsbrassel da gar nicht so viel von mitkriegen oder ihn nicht wahrnehmen können, und suchen und finden lassen von Gott, fasst es sehr, sehr schön zusammen. Wir sehen den Wald vor den Bäumen nicht. Wir sehen unter Leuten den Menschen nicht. Wir sehen vor Kirchen die Kirche nicht. Wir sehen den Weg, sehen ihn nicht. Wir hören den Alarm in den Lärmen nicht. Wir hören den Laut unterm Läuten nicht. Wir hören in der Stimmung die Stimme nicht. Wir hören das Wort, hören es nicht. Wir können ihn sehen und sehen nicht. Wir können ihn hören und wir hören nicht. Wir suchen ihn ferne und er ist nah. Wir suchen ihn nicht, doch er ist da.